Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Homeoffice oder auch Strandbüro klingt irgendwie verlockend, wie so ein Stück Käsekuchen mit einem Hauch Sahne. Fakt ist aber, nicht jeder darf und nicht jeder kann die Arbeit mit nach Hause oder an irgendeinen Ort der Wahl mitnehmen. Denn es sind vor allem Menschen in Leitungspositionen, die zunehmend das Büro gegen den Arbeitsplatz woanders eintauschen. Und warum das so ist, das erklärt uns in diesem Ab 21 Podcast die Soziologin Yvonne Lott. Stefan Werner, das ist einer von diesen Menschen, die remote arbeiten, also nicht an irgendeinem Büro festgekoppelt, sondern immer da, wo sie gerade Bock haben. Bei ihm ist es aber die Ostseeküste, an der er in einem Container an seinem Start-up gewerkelt hat. Und er wird uns erzählen, was er dabei gelernt hat. Und wir lernen gleich Helen kennen. Sie arbeitet in einem Coworking-Space auf Bali, wo ganz viele Menschen ganz weit weg von Büros und traditionellen Arbeitsstrukturen ihr Geld verdienen. Und das größte Problem, das sie haben, ist, da nicht das Ganze mit Urlaub zu vermischen. Am Mikro ist für euch heute Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Helen Fiala arbeitet auf Bali. Bali, da denken wir uns natürlich Sonne, da denken wir uns Strand und da denken wir weniger an Arbeit. Helen, ist das so?
Ja. Zum einen ja, zum anderen je nachdem, für was man hierher gekommen ist oder für was man arbeitet oder welche Projekte man für sich selber hat, wird man dann doch vom Arbeitsleben gut aufgesaugt und eingesogen.
Warum bist du auf Bali jetzt? Was ist dein Job da?
Ich bin aktuell generell noch Studentin. Ich studiere eigentlich International Communications and Media und das ist mein Auslandspraktikum für 5 Monate.
Und da bist du in einem Coworking Space namens Hubut auf Bali untergekommen. Kannst du mal beschreiben, genau, was das für ein Ort ist, wie der aussieht vielleicht auch?
Das ist ein Recycled Bamboo Space, Bambus, direkt neben dem Affenwald in Ubud. Und ja, es ist sehr heiß. Es tunen die Affen um uns rum im Garten, versuchen uns das Mittagessen zu klauen. Und ansonsten sind hier trotzdem auch sehr viele sehr hart arbeitende Menschen, die sich jeden Tag hierhin begeben und irgendwie im Paradies viel schaffen.
Und was machst du da in diesem Paradies, wie du es genannt hast?
Also ich bin Praktikant hier bei Hubut vom Events-Team sozusagen. Das heißt, Events bezieht sich hauptsächlich darauf, dass wir wöchentlich Vorträge von Leuten, die hier quasi arbeiten, von Membern, wie wir sie nennen, oder Hubudians, für Hubudians organisieren. Manchmal sind es Designer, die Leuten ganz banalen Designprinzipien näher bringen, oder manchmal sind es Leute, die einfach nur jonglieren, irgendwie weitergeben wollen. Lauter solche kleinen Events, natürlich auch viele Networking-Events, die gehören auch dazu. Dafür bin ich verantwortlich.
Also die Fäden laufen bei dir sozusagen zusammen, dieser ganzen verschiedenen Aktionen, die es da gibt und Events.
Ja.
Was kostet das Ganze?
Sagen wir mal, wenn man einfach nur für die Events herkommen will, dann sind das 15 US-Dollar am Tag. Wenn man irgendwie auf Facebook sieht, dass wir coole Vorträge an einem Dienstag haben, dann kann man sich für 15 Dollar am Tag einen Events-Pass kaufen sozusagen. Und dann erspielt sich das, glaube ich, bis zu 200 US-Dollar im Monat für eine sogenannte Unlimited Membership hoch. Und zwar, das wäre dann einfach, dass man ein- und ausgehen kann. Wir sind unter der Woche 24 Stunden offen auch. Mhm. Ein- und ausgehen kann, wie lange man will, das Internet so nutzen kann, wie man will. Und ja.
Ich fasse mal zusammen. Ja. Ihr seid ein Coworking-Space, eher so kommunenartig organisiert. Da muss man nicht digital arbeiten, aber man kann. Man kann auch jonglieren. Man kann vielleicht irgendwie Feuer spucken oder irgendwie sowas. Ja. Oder sich gegenseitig Photoshop beibringen.
Es ist schon sehr, sehr digital. Doch. Mhm. Aber wir sind auch offen für alles andere.
Okay. Kann man bei euch auch wohnen oder kann man bei euch nur arbeiten, in Anführungsstrichen?
Wir organisieren auch das Wohnen für Leute, die gerne alles lieber schon mal vorbereitet hätten, wenn sie hier ankommen. Aber an sich so haben wir keine Unterkunft, die jetzt direkt zu uns dazugehört. Aber sowas wie Sprachkurse oder eben, dass wir uns darum kümmern, dass man sozial schnell und gut vernetzt ist. Wir haben WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen, wo man echt einfach immer einfach reinschreiben kann und sagt, wer geht heute mit mir Abendessen, und finden sich wirklich immer mindestens 5 Leute oder mehr.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, das ist das Paradies. Alles sehr organisch, alles sehr traditionell balinesisch und natürlich ganz anders als jetzt zum Beispiel im aktuell sehr kalten und grauen Deutschland. Da vermischen sich dann ja so 2 Ebenen, ne? Urlaub und Arbeit auf eine Weise. Wie gelingt dir das? Wie gelingt es auch anderen Hubudians, das auseinanderzuhalten?
Ja, es ist definitiv nicht immer einfach. Aber dann wiederum ist die Arbeitsatmosphäre hier doch so inspirierend und auch sehr motivierend. Ich meine, viele haben ja auch einfach Kunden, wo es irgendwie Deadlines und Termine gibt, die es einzuhalten gilt. Deswegen ist, glaube ich, so die generelle Motivation so oder so da. Und Ja, natürlich. Gerade würde ich sagen, bei den Digital Nomads, wie man sie auch gerne nennt, ist es einfach, ja, da kann man mal eben schnell Mittagessen einschieben oder vielleicht doch irgendwie Strand am Nachmittag und dann kommt man hier abends nochmal rein und arbeitet. Und gerade sind ja auch oft sehr viele verschiedene Zeitzonen hier, wo es eben verschiedene Termine einzuhalten gilt. Deswegen, ja, es ist schon alles sehr frei zu gestalten und erfordert sich ja auch sehr viel Disziplin. Mein Arbeitstag ist jetzt eher geregelt, dadurch, dass ich hier bei Hubut arbeite, gibt es bestimmte Uhrzeiten, wenn ich hier bin und natürlich bestimmte, ja, Termine untertags. Aber es ist, glaube ich, was man so von unseren Hubudiens hört, nicht immer einfach. Mhm. Am Ende des Tages ist es natürlich auch Arbeit im Alltag. Und dann ist es auch ganz wichtig, am Wochenende abzuschalten und sich irgendwie einen anderen Punkt auf Bali auszusuchen, wo man irgendwie hinfährt und abenteuert und sich was Neues anguckt und ganz bewusst abschaltet.
Helen Fiala arbeitet momentan da, wo andere Urlaub machen, nämlich auf Bali, im Paradies. Wie sie sagt, aber auch im Paradies als digitaler Nomade muss Kohle ran und deswegen ist es da manchmal gar nicht so leicht für die Hubudiens, wie die Bewohner dieses Coworking Spaces da heißen, das zu trennen, Urlaub und Job.
Deutschlandfunk Nova.
Vor ein paar Monaten bin ich mal für ein paar Tage raus. Raus aus dieser großen Stadt, aus diesem Moloch Berlin, raus aufs Land nach Bad Belzig. Ja, das ist eine gute Stunde südlich von Berlin im Hohen Fläming. Höchste Erhebung Brandenburgs ist da so mit um die 200 Meter über dem Meeresspiegel. Wahnsinnig hoch. Ja, braucht man fast ein Atemgerät. Der Internetempfang ist eher mäßig da. Dafür ist die Luft gut und die Sicht ist von diesem 200 Meter hohen Hügel auch nicht so schlecht. Und natürlich Brandenburg-mäßig gibt es jede Menge Wald und irgendwo da, zwischen Wald und Hügeln, steht das Coconut, ein Coworking-Space mit angeschlossener Pension in einem alten Gutshof. Der Traum eines jeden gestressten Großstädters also. Und da bin ich hin für 2 Tage, um mich da einzumieten, um mal so ein bisschen, sagen wir, so ein paar Gedanken zu fassen. Ja, ein paar Arbeiten mal zu erledigen, zu denen ich glaubte, in der großen Stadt nicht zu kommen. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, unter anderem mit einer der Gründerinnen, Iris. Und die hat mir erzählt, wieso sie mit Freunden von Berlin, wo sie früher gewohnt hat, da eben nach Bad Belzig gegangen ist, um diesen Coworking-Space auf dem Land aufzumachen.
Aus dem Gedanken heraus, dass man eben in Berlin, wenn man da arbeitet und ein Projekt hat, dass einem dann manchmal einfach das Dach auf den Kopf fällt und man den Fokus verliert, man immer wieder abgelenkt wird und dass man dann irgendwie so eine Art Rückzugsort benötigt auf dem Land.
Ja, und dann war ich da, habe da viele Leute getroffen, die sich fokussieren wollten, kleine NGOs, die da ihren Workshop gemacht haben oder auch 2 digitale Nomaden, die mit veganen Paleo-Ernährungstipps ihr Geld verdienen und das von jedem Ort der Welt und jetzt eben mal kurz für ein paar Wochen von Brandenburg aus. Und die Idee hinter diesem Coworking Space, Pension, Yoga Retreat ist, dass jeder sich mit seinen Fähigkeiten irgendwie einbringt. Jeder dem der anderen hilft, wenn er oder sie mag.
Wir haben eine Wand, in denen Fotos hängen, in denen man sich vorstellt, was man gerade hier macht bei Coconut, also welche Mission man hat.
Ja, ich habe da nur so halb mitgemacht. Ein Foto habe ich aufgehängt, auch geschrieben, was ich da mache. Aber ich wollte ja genau das eigentlich nicht, mich mit anderen zusammentun, sondern eben so ein paar Gedanken fassen, ein paar Dinge mal ein bisschen klar bekommen. Aber am Ende hat sich es dann doch ergeben, dass ich dann doch mit anderen Leuten gesprochen habe. Zum Beispiel durch das gemeinsame Essen. Man nimmt Frühstück, Mittag und Abendessen zusammen ein. Muss man natürlich nicht, aber bietet sich irgendwie an. Ja, und dann am Ende hat sich es gar nicht so sehr nach Arbeit angefühlt, sondern eher so ein bisschen wie eine Jugendherberge, wie ein Klassenausflug, nur dass man eben am Anfang niemanden kennt und am Ende dann eben doch einige. Und Iris führt das alles auf die Umgebung zurück.
Ich glaube, wenn man seine Arbeit liebt, ist Arbeit und Hobbys und Arbeit und Leben kein Widerspruch, sondern ist etwas, was sich ergänzt, wo man sicherlich immer wieder die Balance finden muss. Das ist sicherlich hier auf dem Land, in dem man vielleicht klar auch eine Taktung hat, einfacher als woanders.
Ja, und einer, der diese Taktung liebt und deswegen im Coconut in Bad Belzig hängen geblieben ist, ist Kieran aus Kalifornien. Der ist in seinen 40ern, hat früher im Tech-Bereich, im 3D-Animationsbereich gearbeitet, ist halt irgendwann mal so ein bisschen auf die ESO-Schiene gekommen und hat im Coconut damals zumindest als, ja, sozusagen als Hausmeister gearbeitet, der aber zusätzlich auch Meditation angeboten hat im Wald.
Ich mag Berlin sehr, aber als ich hier gekommen bin, habe ich wirklich gedacht, dass dieses Meer mein Speed für Leben
langsam?
Ja, langsam, mehr Ruhe und closer to nature.
Ach, das mag ich irgendwie. Closer to nature. Ich frage mich ja dann immer, wie zufrieden mit ihrem Job müssen dann eigentlich Förster sein? Das Coconut Workspace in Brandenburg, gute Stunde südlich von Berlin, ist ein sehr schöner Ort, aber leider auch nicht ganz günstig. Für ein Einzelzimmer inklusive Essen zahlt man pro Nacht 90 Euro.
Deutschlandfunk Nova.
Die gute alte SPD entdeckt in diesen Tagen ihre soziale Ader. Wieder einer der Vorschläge, der ihr zu neuem alten Glanz verhelfen soll. Jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer soll bitteschön das Recht bekommen, im Homeoffice zu arbeiten. Das gibt's woanders schon, zum Beispiel bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Die Idee dahinter ist, statt stumpf die Stunden im Büro abzuhocken, die Zeit zu Hause effektiv zu nutzen und so nicht nur zu arbeiten, sondern nebenher oder vielleicht sogar hauptsächlich ein Leben mit Familie, Sport und Hobbys zu führen. Klingt irgendwie geil, hat aber dann doch ein paar Hürden. Welche das sind, das lassen wir uns jetzt erklären von Yvonne Lott. Die ist Soziologin bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, forscht da unter anderem zu Arbeitszeiten und Arbeitszeitorganisation und eben auch zu Homeoffice. Yvonne, was hältst denn du von Homeoffice?
Prinzipiell ist Homeoffice erstmal eine feine Sache, weil ich kann Wegezeiten sparen. Also wenn ich einen langen Anfahrtsweg habe, kann ich einfach dann sagen, hier, ich nach dem Frühstück gleich an den Schreibtisch zu Hause und spare mir dann vielleicht eine Stunde oder sogar zwei am Tag, die ich dann in Bus, Bahn oder im Auto verbracht hätte. Also das ist fein. Und wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, ins Fitnessstudio gehe und möchte gerne irgendwie in ein leeres Fitnessstudio gehen, dann kann ich das zum Beispiel vormittags machen, wenn ich im Homeoffice bin. Also prinzipiell ist da viel Potenzial da und erstmal eine gute Möglichkeit, wenn man das dann auch machen kann.
Wenn jetzt die SPD sagt, jeder braucht das Recht auf Homeoffice, was löst das bei dir aus?
Finde ich gut, weil momentan nicht alle Zugang zum Homeoffice haben. Also wenn wir uns angucken, wer kann denn eigentlich Homeoffice nutzen, dann sehen wir, das sind eher wirklich die höher Qualifizierten in den Betrieben, die auf irgendwie Leitungsfunktionen sind. Also es ist oft ein Privileg, im Homeoffice arbeiten zu können. Und es schließt einfach viele aus, die das vielleicht auch gerne mal ab und zu nutzen würden. Und ein Recht auf Homeoffice würde dann erstmal allen wirklich das Recht geben. Das wäre legitim für alle, das zu beantragen und zu nutzen und würde dann vielleicht auch zu mehr Akzeptanz generell von Homeoffice führen und auch so ein bisschen die, was wir oft nennen, die Präsenzkultur. Also dass von dir erwartet wird, du bist ständig im Büro und sichtbar, dass das auch ein bisschen aufgebrochen wird. Und das kann einfach denen helfen, die eben auch ab und zu manchmal zu Hause arbeiten müssen, weil die Kids sind da und die müssen dann auch mal irgendwie um 15 Uhr abgeholt werden. Und das ist vom Homeoffice einfacher als vom Büro.
Nach deiner Beobachtung, deiner Forschung zufolge, welche Positionen oder vielleicht auch welche Ebenen, über die wir hier sprechen, Hierarchieebenen, welche machen denn tendenziell häufiger Homeoffice und bei welchen Ebenen ist das noch nicht so angekommen?
Genau, also es sind tatsächlich eher wirklich die höher Qualifizierten. Das ist dann so Managementbereich oft oder eben auch die, die außertariflich dann meinetwegen beschäftigt sind, also eher die, die dann auch sowieso schon sehr viel Arbeitsautonomie haben, also schon sehr viel sowieso selber entscheiden können, wie sie arbeiten wollen oder vielleicht sogar auch, was sie arbeiten. Also die können das dann nutzen, aber man muss auch dazu sagen, dass sie das dann vielleicht auch eher dazu nutzen, nicht für ganze Tage zu Hause, sondern auch mal nochmal abends sich hinsetzen, um 3-4 Stunden irgendwie was länger zu arbeiten. Also da muss man auch immer gucken, für welche Zwecke wird Homeoffice auch verwendet. Genau, aber das sind gerade eher die, die das benutzen können und alles, was dann so auf mittleren Positionen ist, so einfache, sage ich mal, einfache Büroangestellte, die könnten eigentlich auch im Homeoffice arbeiten, also die Tätigkeit wird das zulassen, aber die kriegen das häufig einfach nicht.
Und aus deiner Beobachtung, aus deiner Forschung heraus, warum ist das so?
Naja, weil einfach Homeoffice tatsächlich oft noch ein Privileg ist. Also die Norm ist, also es ist normal, im Büro zu sein, das ist die Norm. Und das ist ja auch immer viel so eine Vertrauensfrage. Also Vorgesetzte und Manager müssen vertrauen, dass die Beschäftigten dann auch wirklich im Homeoffice dann auch arbeiten. Und manchmal fehlt einfach das Vertrauen oder man traut es auch nicht allen zu, das auch wirklich gut hinzukriegen. Und das scheinen dann tatsächlich eher die Leistungsträgerinnen zu sein, also die sowieso vielleicht auch eine gute Verhandlungsmacht in den Betrieben haben und das auch einfach eher durchsetzen können, zu sagen, so hier, ich will das aber machen und die leisten total viel oder es wird so wahrgenommen, dass sie total viel leisten und dann bekommen die das auch eher. Also es ist tatsächlich wirklich oft noch ein Privileg für wenige.
Das heißt also, wir, du und ich, sind jetzt beide nicht in so einer Leitungsposition, aber wir müssen sozusagen unseren Chefinnen und Chefs vertrauen, dass die zu Hause nicht irgendwie Playstation zocken oder laufen gehen, sondern dass die wirklich hart an ihren Excel-Tabellen arbeiten.
Okay, das ist doch Käse. Vertrauen ist natürlich auch umgekehrt, aber wir entscheiden ja nicht über die Karrierewege unserer Vorgesetzten, weißt du? Also ist es natürlich wichtiger, dass die Vorgesetzten eben da ein Bild davon haben oder eben dieses Vertrauen haben, weil sie das eben gewähren und letztlich auch darüber entscheiden, wirst du befördert, wirst du nicht befördert oder kommst du auf eine Position, die du halt gerne haben willst. Also darum, klar, müssen wir auch den anderen vertrauen, also die höher sind, dass sie den Job dann auch im Homeoffice machen. Aber das ist in dem Fall, haben wir da nicht so einen langen Hebel.
Es gibt noch nicht so wahnsinnig viel Forschung dazu, aber so ein klitzeklein wenig gibt es. Was sagt die Forschung denn über die Neudeutsch Workload, also die Menge an Arbeit, die wir verrichten im Homeoffice?
Genau, also wir haben, das hattest du ja auch eingangs gesagt, zu diesem Recht auf Homeoffice, was es in den Niederlanden gibt. Dazu gibt es leider noch nichts, da wissen wir nicht, wie gut funktioniert das wirklich und löst es all das ein, was man sich davon versprechen kann. Aber wir wissen einfach, wie allgemein Homeoffice wirken kann und es ist durchaus ein Risiko da, dass Beschäftigte länger im Homeoffice arbeiten, dass auch häufig Homeoffice auch eher dazu genutzt wird, nochmal einfach ein Arbeitspaket zu Hause dran zu hängen, also nach dem normalen Bürojob dann einfach auch nochmal 2-3 Stunden sich zu Hause hinzusetzen, um zu arbeiten. Es kann auch sein, dass Beschäftigte intensiver arbeiten, also dass sie einfach in der Zeit, die sie haben, mehr machen, ne? Also du wirst weniger unterbrochen von deinen Arbeitskollegen zum Beispiel, also solange du auf jeden Fall keine Kinder hast und alleine zu Hause bist. Und das kann dann auch zu einer Intensivierung von Arbeit führen. Und das kann dann auch dazu führen, eben das lange Arbeiten und das intensivere Arbeiten, dass ich einfach auch schlechter abschalten kann von der Arbeit. Und das kann dann letztlich zu Stress führen und auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen.
Also nicht nur sozusagen das gelobte Land Homeoffice, in dem man irgendwie im Schlumpi-Anzug rumhängen kann und dann die Excel-Tabellen behacken kann, sondern tatsächlich auch so ein Problem wirklich werden kann.
Genau, also man muss es einfach gut machen. Also ich glaube, das ist wichtig. Also das ist dann eben auf einer individuellen Ebene, wie kann ich mein Homeoffice gut für mich gestalten? Also es gibt eine qualitative Studie, die habe ich gerade noch gelesen, da gibt es Strategien von Beschäftigten, eben auch diese Grenze zwischen Arbeit und Privatleben wirklich zu ziehen zu Hause und eben auch so die Arbeit zu schützen. Also wirklich dann irgendwie auf die Tür draußen vom Arbeitszimmer zu kleben. Ich arbeite, damit auch
bitte
keine
anklopfen.
Familienmitglieder reinkommen und stören. Also da gibt es verschiedene Strategien, weil es allen schon wichtig ist, dass diese Grenze wirklich gezogen wird zwischen, okay, hier arbeite ich und da ist mein Privatleben, weil eben so eine Verschwimmung von den Grenzen problematisch ist. Und genauso ist es auch eigentlich auf betrieblicher Ebene wichtig, also wirklich mit den Vorgesetzten oder Kollegen zu sprechen, okay, wie regeln wir denn Homeoffice? Ne? Wie oft muss ich denn auf E-Mails zum Beispiel reagieren? Also Beschäftigte zum Beispiel, die sich jetzt nicht so, also wo das jetzt zum Beispiel nicht so super legitim ist oder in der Betriebskultur so super normal im Homeoffice zu arbeiten und das dann ab und zu mal machen, die können vielleicht sich genötigt fühlen, ganz, ganz schnell auf E-Mails zu antworten, um zu zeigen, hey, ich arbeite, also ich mache nicht irgendwas anderes, sondern ich bin wirklich am Start. Und das, denke ich, muss auf jeden Fall auch in den Teams besprochen werden, wie lange kann ich auch offline sein? Also wie lange ist es auch wirklich okay, mich gar nicht zu rühren, weil ich zum Beispiel am Text arbeite oder so und dann einfach auch mich erst nach 3-4 Stunden auf eine E-Mail melde. So.
Jetzt sprechen wir ja vor allem über abhängig Beschäftigte, also über Menschen, die mit einem Arbeitsvertrag bei irgendeiner Firma arbeiten, vielleicht bei einem Radiosender arbeiten und da fest angestellt sind. Die ganzen Freiberufler, die lachen sich über unser Gespräch ja jetzt schlapp. Weil die machen ja genau das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt als digitale Nomaden sitzen sie vielleicht am Strand irgendwo auf Bali. Das ist ja für die überhaupt nichts Neues. Hinkt die SPD, hinken wir da vielleicht nicht alle ein bisschen hinterher bei unserer Diskussion?
Naja, also ich meine, natürlich gibt es die Selbstständigen und die schon länger so super mobil arbeiten und eben, also als ich gereist bin in Zentralamerika, habe ich auch ein paar ITler getroffen, die dann eben halt einfach dann 3 Monate aus Guatemala eben ihren Job gemacht haben. Das gibt's natürlich, aber es gibt ja einfach immer noch eine große, große Zahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die eben in Betrieben arbeiten und auch eben in vielen Betrieben, wo eben Homeoffice, wie gesagt, einfach nicht so verbreitet ist, nicht so normal ist. Und für die ist es eben wichtig, eine Regelung zu haben und eben auch ein Gesetz, was ihnen den Rücken stärkt und auch zu einer Legitimation führt. Ne? Also wo der Staat sagt, hey, das ist eine Form von Arbeiten, das erstmal erkennen wir das an und natürlich muss es dann vielleicht noch geregelt werden auf betrieblicher Ebene. Aber erstmal ist es okay und das gibt's. Und das stellt ja nicht in Abrede, dass die Selbstständigen das eh schon lange machen. Also das ist ja unbenommen.
So. Sagt Yvonne Lott, Soziologin bei der Hans-Böckler-Stiftung. Da erforscht sie unter anderem, wie Menschen im Homeoffice arbeiten und wie viel sie es auch tun.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir ist es aktuell bei Instagram wieder sehr schlimm. Viele Kolleginnen und Kollegen sind offenbar in Südostasien unterwegs, angeblich weil sie da irgendwas arbeiten, aber dann schmuggeln sich dann doch immer auch mal Fotos vom Strand dazwischen und vom Baden mit Elefanten und vom Wandern. Und dann irgendwann kommen dann so alibimäßig mal doch eins mit Laptop im örtlichen Hipster-Café, wo aber natürlich neben dem Laptop ein schönes Stück Kuchen steht. Ich sag's euch, es ist einfach wirklich sehr, sehr schlimm. Man muss aber Klimaschutz, Achtung, gar nicht nach Thailand oder so fahren für solche Fotos, sondern es reicht auch die Ostseeküste, so wie es Stefan Werner gemacht hat. Der hat nämlich ein Startup, das Städten dabei hilft, sich an den Klimawandel anzupassen. Und solange die Internetverbindung stabil ist, kann Stefan überall arbeiten, zum Beispiel auch in Thailand. Hat er aber nicht gemacht. Er ist nicht in die Karibik gesprungen oder eben in das südostasiatische Meer, sondern in die Ostsee. Er hat 3 Monate in einem Coworking-Container gearbeitet. Coworkland hieß das Projekt. Stefan, wie bist denn du auf die Idee gekommen, nicht nach Thailand zu fliegen, sondern an die Ostsee zu fahren?
Ja, also da kann ich sagen, ich war vorher schon in Thailand und jetzt wollte ich ja auch ein bisschen was arbeiten. Ich habe festgestellt, es ist halt einfacher, das halt zu Hause im Norden in Europa zu machen als in Thailand, weil ich halt nicht so gut Thailändisch spreche. Und ich habe auch festgestellt, dass es hier oben in Norddeutschland oder in Schleswig-Holstein auch sehr, sehr schön ist. Und da war es ja sehr praktisch, dass sich auf einmal es angeboten hat, am Strand zu arbeiten. Also da waren tatsächlich auch die ganzen Surfer da und man konnte dort halt in einem Container sich hinsetzen. Da gab es halt Kaffee und Internet und viele interessante Leute und dort konnte man eben auch arbeiten. Und dann konnte man halt auch, wenn man mal eine Pause machen wollte, an den Strand gehen und mal baden gehen.
Aber das heißt, es klingt jetzt so, als wäre das für dich was ganz Neues gewesen. Du kommst doch von da, von der Ostsee. Du bist aus der Nähe von Kiel und diese Container da sind auch nicht einfach so vom Himmel gefallen, oder?
Nein, die sind nicht vom Himmel gefallen und das hing ja auch damit zusammen, dass ich halt dieses Startup gegründet habe und auf einem Startup-Festival von diesem Projekt gehört habe. Und lustigerweise waren ja die ersten Container auch in dem sozusagen Ort aufgebaut, in dem ich aufgewachsen bin. Und
wie heißt der?
Gettorf. Mhm. Liegt halt zwischen Kiel und Eckernförde und die nächste Station danach war halt in Grünwold. Das liegt halt an der Eckernförder Bucht, ein sehr schöner Strand da. Und als ich gehört habe, dass dort der Container aufgebaut wird, habe ich gedacht, da fahre ich einfach mal hin, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade bei meinen Eltern war. Mhm. Und habe mir das mal angeschaut und habe festgestellt, das gefällt mir nicht sehr gut.
Mhm. Was genau hat dir da besonders gut gefallen, außer der Aussicht?
Also ich war vorher schon in einem anderen Coworking-Space in Kiel. Das wurde da vom Wissenschaftspark. In der Starter Kitchen war ich da gewesen und das gefiel mir schon gut. Aber in Grünwohl war es eben so, ich konnte halt mit dem Fahrrad dorthin fahren und habe dort einfach auch entspannte Leute getroffen, mit denen man sich halt auch einfach nochmal gut unterhalten konnte. Und man konnte dort ein bisschen entspannter sein und trotzdem eben arbeiten.
Waren das jetzt Leute wie du, die ursprünglich vom Land kommen oder waren das Städter, die zum Beispiel genug hatten von Berlin, wo es ja eine Fülle an Coworking Spaces gibt, die aber gesagt haben, das ist mir alles zu sehr Großstadt, ich fahre jetzt mal an die Ostsee, da ist alles ein bisschen gechillter?
Also ich denke mal, das eine ist halt, dass es halt tatsächlich ein schöner Strand oder eine schöne Stelle ist. Das ist schon mal reizvoll. Und ich denke mal gerade also so wie ich, der so nach 20 Jahren arbeiten sagt, ich möchte mal was anderes machen, mal eine Auszeit nimmt, braucht man vielleicht auch mal einen Platz, der ein bisschen anders ist, um mal andere Leute kennenzulernen und zu sehen, so was geht eigentlich.
Hm. Was hat dir das für deine Arbeit gebracht?
Eine ganze Menge Kontakte und auf jeden Fall sehr viel Reflexion über das, was ich machen will, inwieweit das halt funktioniert oder nicht funktionieren kann, welche Herausforderungen dort sind. Und halt eben, wie gesagt, Kontakte auch zu anderen Personen oder Medien, die einem irgendwie helfen, sozusagen das Thema voranzubringen.
Hm. Glaubst du, das hätte in einer größeren Stadt wie Berlin oder du warst vorher in Kopenhagen nicht funktioniert oder anders funktioniert?
Ja, ich denke, das hätte auf jeden Fall anders funktioniert, weil Hamburg, Berlin, Kopenhagen ist halt oftmals so, dass das eigentlich mehr in die Richtung geht, hier gibt es Büroräume, die ich auch vermieten kann und ich nenne das Ganze mal Coworking. Mhm. Und bei diesem Cowork-Land war halt auch die Sozialkomponente halt sehr, sehr groß. Und die Leute, die dorthin kamen, das waren halt auch irgendwie Leute, die es halt mal über Freunde oder Bekannte gehört haben und von daher auch interessiert waren. Das waren also nicht Leute, die zufälligerweise jetzt mal am Strand vorbeigehen und sagen, oh, ich hopf hier mal rein. Das war halt schon eine Mischung von zum einen Leuten, die halt einen Plan hatten, was sie halt machen wollten, und zum anderen eben auch von Leuten, die das interessant fanden, sonst einfach mal sich mit Leuten zu unterhalten.
Das ist ja eine ganz tolle Idee und ich kann mir auch vorstellen, dass einem das so im positiven Sinne mal ein bisschen den Kopf auch ein bisschen durchlüftet, wenn man da ist. Das kleine Problem, was ich nur sehe, die Internetverbindung, würde so ein Projekt zum Beispiel im östlichen Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste oder auch bei deinen Eltern im Dorf dauerhaft funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, es ist ja mittlerweile so, dass wir auch einen Wandel erleben, dass man eben auch remote arbeiten kann, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast. Und die Möglichkeiten müssen halt gegeben werden und dadurch braucht man halt eine Infrastruktur, die das Ganze unterstützt.
Stefan Werner ist Gründer des Klimaschutz-Startups Resilience Pioneers und hat 3 Monate lang an der Ostsee gearbeitet, in einem Container des Projekts Cowork Land, das Leuten ermöglichen sollte, eben genau da zu arbeiten, wo andere sonst Urlaub machen. Stefan sagt, ihm hat das Ganze viel gebracht, vor allem Kontakt zu anderen Leuten und zwischendrin konnte dann auch mal schwimmen gehen in der Ostsee.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag und das war heute auch noch.
München. Die Suche nach einem lauschigen Plätzchen endete für ein junges Paar höchst unromantisch. Die zwei Verliebten, die sich zuvor in einer Münchner Disco kennengelernt hatten, waren auf der Suche nach einem warmen Ort für ein Schäferstündchen. In der Münchner Innenstadt entdeckten sie schließlich einen Wagen, der unverschlossen am Straßenrand abgestellt war. Kurzerhand öffneten sie die Türen und vollzogen ihr Liebesspiel auf den Autositzen des fremden PKWs. Das Vergnügen fand ein jähes Ende, als die Liebenden feststellten, dass sich die Autotüren von innen nicht mehr öffnen ließen. In ihrer Not alarmierte das Paar die Polizei, die sie mit Hilfe der Feuerwehr befreite. Auf Twitter schrieb die Polizei Hashtag Wenn's pressiert und Hashtag Caravan of Love und kommentierte das Geschehen mit dem Satz, sie wollten einfach nur Spaß haben. Weniger spaßig muss dem Besitzer des Autos zumute gewesen sein. Sein Wagen musste abgeschleppt werden, weil sich die Türen nach der Befreiungsaktion nicht mehr schließen ließen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.